Willkommen zum Musikcheck, der musikalischen Sendung von Radio Prag International. Heute geht es um die slawischen Tänze von Antonín Dvořák und damit auch um Johannes Brahms. Wir setzen nämlich unsere Serie zu den Hits der tschechischen klassischen Musik fort, mit der wir zu Anfang des Jahres begonnen hatten. Am Mikrofon sind heute
Daniela Honigmann
und Till Janzer.
Und wir beginnen unsere Sendung etwas unkonventionell. Genauer gesagt mit ein paar Zeilen aus einem alten Brief.
Ich zitiere aus diesem Brief. Bei Gelegenheit des Staatsstipendiums freue ich mich schon mehrere Jahre über Sachen von Anton Dvořák aus Prag. Dies Jahr nun schickte er unter anderem ein Heft Duette für zwei Soprane mit Pianoforte, das mir gar zu hübsch und praktisch für den Verlag vorkommt. Ich veranlasste ihn, Ihnen die Lieder zu schicken. Wenn Sie sie durchspielen, werden Sie sich, wie ich, darüber freuen und als Verleger über das Pikante besonders freuen. Dvořák hat alles Mögliche geschrieben. Opern, böhmische, Symphonien, Quartette, Klaviersachen. Jedenfalls ist er ein sehr talentvoller Mensch, nebenbei arm. Und bitte ich das zu bedenken, Johannes Brahms.
Komponisten haben normalerweise ein recht gutes Verhältnis zueinander. Sie respektieren sich. Gleichzeitig betrachten sie sich aber auch häufig als Konkurrenten. In der Musikgeschichte kam es nicht allzu oft vor, dass sich einer so für den anderen einsetzte, wie das Johannes Brahms für Antonín Dvořák getan hat. Im konkreten Fall wandte sich Brahms an einen einflussreichen Verleger.
Das stimmt, sowas kam nicht oft vor. Und noch seltener war eine solche Fürsprache auch wirklich von Erfolg gekrönt. In diesem Fall war es aber so. Zuerst ging es um die mährischen Duette und gleich danach folgte die erste Reihe der slawischen Tänze Opus 46. Dvořák komponierte sie 1878 und noch im selben Jahr wurden sie in Berlin vom renommierten Musikverlag Simrock herausgegeben.
Ursprünglich hatte Dvořák die Stücke für Klavier zu vier Händen geschrieben. Er bearbeitete sie aber noch im gleichen Jahr auch für das Orchester. Diese Fassung hat der Verlag von Fritz Simrock ebenfalls veröffentlicht. Das war ein unglaublicher Erfolg. 8 Jahre später schrieb Dvořák die zweite Reihe der slawischen Tänze, Opus 72. Und auch die brachte der Simrock Verlag ziemlich schnell heraus.
Einem Hit der klassischen Musik erwartet man eigentlich, dass er ein einfaches Thema hat. Doch für Dvořák ist die Polyphonie typisch. Das tut aber der Verständlichkeit und dem Verständnis für seine Musik überhaupt keinen Abbruch. Antonín Dvořák war ein genialer Instrumentator und deshalb konnte er diese Musik auch perfekt fürs Orchester bearbeiten, ohne dass sie irgendetwas einbüßte. Man kann vielleicht sogar sagen, dass die Orchesterfassung noch erfolgreicher war als das Original für Klavier. Thank you.
Welche Version hatte nun mehr Erfolg? Die für Klavier oder die für Orchester?
Zu Anfang ging es ganz klar um den wirtschaftlichen Erfolg. Vor allem Dvořák selbst war das wichtig, aber auch dem Verleger in Berlin. Und tatsächlich wurden die Tänze ein Erfolg, sogar ein riesengroßer. Vom Publikum wurden die slawischen Tänze begeistert aufgenommen. Als Dvořák das Werk aber noch für weitere Instrumente bearbeitete und die Tänze als Orchesterstück gespielt wurden, da schlug das wirklich ein wie eine Bombe. Es war eine richtige Sensation.
Wie schon erwähnt, hat Johannes Brahms den Berliner Verleger Simrock auf Dvořáks slawische Tänze aufmerksam gemacht. Der Verlag verdiente dann viel Geld damit. Hat auch Brahms irgendeine Provision bekommen?
Das ist schwer zu sagen. Und wahrscheinlich kann man die Frage auch gar nicht mehr beantworten. Brahms war damals eine große Autorität. Seine Empfehlung sprach er bestimmt nicht aus, weil er für sich selbst irgendetwas davon erhofft hat. Er wollte einfach nur seinen Einfluss geltend machen, und zwar für eine gute Sache. In diesem Fall profitierte Antonín Dvořák davon. Ich glaube, es gab dabei wirklich keine Hintergedanken. Anders verhält es sich mit dem Musikverleger Fritz Simrock. Er hatte nicht nur Ahnung von Musik, sondern war auch ein sehr guter Geschäftsmann. Aus seinen Briefwechseln mit Dvořák wissen wir, dass er mit ihm knallhart über die Honorare verhandelt hat. Obwohl sie später Freunde wurden und sich sogar duzten, stritten beide immer wieder heftig ums Geld.
Von Johannes Brahms heißt es, dass er einige Melodien für seine ungarischen Tänze bereits bei Kapellen von Roma und Sinti gehört hatte. Hat auch Dvořák so etwas gemacht?
Bei einigen seiner Tänze hat man schon das Gefühl, dass er nach Musikzitaten gesucht hat. Dennoch lässt sich schon sagen, dass er einen anderen Ansatz als Brahms wählte. Dvořák hat nicht so sehr Tänze bearbeitet, er hat sie eigentlich erst erschaffen. Und es schwingt dabei immer so etwas Tschechisches mit. Das heißt, er hat gar nicht so sehr die Atmosphäre anderer slawischer Völker eingefangen. Aber das ist ein Thema für sich.
Trotzdem erinnert der 7. slawische Tanz an das mährische Volkslied Tetka Kamlete Zotonesete. Mit dieser logischen Erkenntnis müssen wir uns heute zufrieden geben. Wir werden jetzt ein kleines Klangexperiment durchführen. Dabei das neueste Equipment einsetzen und die Klavier mit der Orchesterfassung des Tanzes vergleichen.
Was wir gleich hören, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Vor allem, weil die Pianisten Martin und Zdeněk Hirschel niemals mit der Tschechischen Philharmonie unter der Leitung von Václav Neumann gemeinsam hätten auftreten können, rein zeitlich gesehen. Thank you. Soweit der erste Teil unseres Musikchecks mit den slawischen Tänzen von Antonín Dvořák. Am Montag, das sage ich jetzt schon, hören Sie bei uns wieder wie gewohnt aktuelle Berichte aus und über Tschechien. Aus dem Studio verabschieden sich
Daniela Honigmann
und Till Janzer. Auf Wiederhören und na slyšenou. Und jetzt noch ein paar weitere von den slawischen Tänzen.